Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen. 5 Jahre liegt die Hafenexplosion in Beirut zurück. Es war wie eine Atombombenexplosion, nur ohne Atom, erinnert sich die Galeristin André Sfeier-Semmler. Bis heute wirke dieses Unglück nach und es schlägt sich auch in der Kunst nieder. Das Gespräch hören Sie gleich. Der Schauspieler Oliver Mommsen schlüpft in einer Onkel Vanya-Version von Simon Stevens als einziger Schauspieler in 8 Rollen. Die Berliner Inszenierung folgt dem super erfolgreichen Vorbild vom Londoner National Theater. Die Latte, die hängt also hoch.
Und dass wir für dieses Experiment eine solche exponierte Bühne wie das Berliner Ensemble bekommen. Wir Boulevard. Schlampen, wie ich uns gerne nenne, dass wir da bei der Hochkultur mal anklopfen dürfen durch die Hintertür. Also mehr kann ich mich nicht freuen.
Und wir schauen uns an, wie die Premiere heute Abend gelaufen ist. Und in unserer Sommerserie Kunst und Klima geht es heute um die Architektur. Der Architekt und Designtheoretiker Friedrich von Borries appelliert im Interview an unsere Bescheidenheit. Eigentlich sind die Bühnen gerade in der Sommerpause, nicht aber die Komödie am Kudamm. Das Berliner Privattheater dürfte es eigentlich auch gar nicht mehr geben, weil es nämlich abgerissen wurde, zumindest als Haus. Derzeit findet das Ensemble mit seinen Stücken Unterschlupf bei verschiedenen Theatern und im neuen Haus des Berliner Ensembles. Da fand heute Abend eine Premiere statt von Vanya nach Anton Tschechows Onkel Vanya, umgeschrieben vom britischen Dramatiker Simon Stevens als Ein-Mann-Stück, das sehr, sehr erfolgreich am National Theatre in London und dann auch am Broadway in New York lief. Michael Lages kommt gerade von der deutschsprachigen Erstaufführung mit Oliver Mommsen in der Hauptrolle, beziehungsweise in den Hauptrollen. Was steckt denn hinter dieser Simon Stevens Neuversion? Warum ein Vanya für eine Person, Michael Lages, außer dass es natürlich eine virtuose Schauspielleistung ist?
Ja, frage ich mich natürlich als erstes auch, weil es gibt so viele schöne Vanya-Aufführungen, wo alle 8 Hauptfiguren vorkommen und noch ein paar Nebenfiguren obendrein. Das Ganze zusammenzuzwingen auf eine einzige Person, die alle Rollen spielt, ist erstens ein Kraftakt und es funktioniert. Das ist das Allererstaunlichste daran. Da wäre ich jetzt gar nicht so sicher gewesen, dass das funktioniert, aber es ist tatsächlich der Versuch, also das interpretiere ich so, der Versuch, sich sozusagen in Tschechows Kopf reinzubegeben und sich zu überlegen, wie denn diese ganzen Beziehungsgeflechte zwischen den Figuren, die da auftauchen, um diesen bedauernswerten Onkel namens Vanya drumherum, wie die tatsächlich in einem Gedankengefüge, das ich mir jetzt mal in Tschechows Kopf vorstelle, wie die da funktionieren.
Weil sie in einem Körper sind auf der Bühne.
Das ist tatsächlich auch ganz praktisch so, denn tatsächlich geht Oliver Mommsen in diese Bühne rein und zu Anfang, zumindest zur ersten halben Stunde, wechselt er immer die Position, wenn er auch die Rolle wechselt. Wird unterstützt durch einzelne Details, so Ausstattungsdetails. Und eine Bedienstete, die spricht zu Anfang so eine Art Ruhrpott platt, ist aber tatsächlich nur in einem Moment so. Und das ist auch gut so, wenn das nämlich alle so machen würden, dann würde es mit Sicherheit ziemlich albern werden, weil dann muss man 8 verschiedene Dialekte haben.
Interessant, dass Sie es erwähnen, weil er hat Oliver Mommsen ja auch in unserer Theatersendung Rang 1 letzte Woche im Interview gesagt, Sie wollten das eigentlich stets überraschen quasi, also Regeln aufstellen, die Sie selbst brechen. Und auch erreichen, dass das für das Publikum so eine Art Ratespiel ist, in welcher Rolle er gerade agiert.
Also wir haben Systeme, da gewöhnt man sich dran. Ah, jetzt ist das System des Wechselns der Figuren und zack, haben wir ein neues. Und das ist der große Spaß. Und das sagte Martin Wölfer auch sofort, weil Andrew Scott macht das so genial. Du guckst dem ins Gesicht und er ändert die Figuren. Das traue ich mich nicht. Da brauche ich mehr. Und wir wollen auch mehr Zirkus. Wir wollen mehr Kindertheater. Dass permanent irgendwo das Publikum hoffentlich vorne auf der Stuhlkante sitzt und so ein bisschen wie im Krimi versucht rauszufinden, wer war es denn?
Ja, Martin Wölfer hat er da gerade erwähnt. Das ist der Leiter der Komödie am Kudamm. Michael Lages, hat es geklappt? Haben Sie auch an der Stuhlkante gesessen und gerätselt, wer ist es da? Und hat es Sie am Ball gehalten?
Es ist ein Drahtseilakt, weil tatsächlich Manchmal ist es ganz, ganz klar, zum Beispiel durch den Fächer und so ein Kram. Dann ist es aber auch wieder gar nicht klar, weil dann nimmt er manchmal die Antworten, die eine Figur erhält vom Gegenüber, nimmt er in die eigene Sprache mit rüber, ohne sie sprachlich abzusetzen. Und dann sind wir tatsächlich im Durcheinander. Ne? Mhm. Dann müssen wir überlegen, Moment, hat da jetzt jemand dazwischen gequatscht? Worauf reagiert er? Das ist aber wirklich so fein und detailgenau gelöst, und das ist dann natürlich die Arbeit, die der Regisseur Felix Bachmann geleistet hat, dass wir tatsächlich auch im Durcheinander sozusagen noch den Bewusstseinsstrom der Figur, der in sich geteilten Figur noch verfolgen können. Also Verwirrung ja, aber Unordnung nein.
Ist denn dieses von Simon Stevens umgeschriebene Stück auch inhaltlich verändert, oder ist es eine reine, es klingt wie eine Verdichtung von allem, oder auch eine Verwirrung oder vielleicht auch eine Neudeutung dadurch, dass man das alles in dieser einen Figur oder diesen einen Körper drin steckt?
Also wir begegnen, wenn wir Tschechow kennen und wenn wir Onkel Vanya kennen, dann begegnen wir allem Personal wieder. Ist ab und zu mal oder nur sehr, sehr selten ist klar, dass das nicht mehr in Russland spielt. Es taucht die Isle of Man auf, wo sich der alte Filmregisseur eventuell ein Sommerhaus kaufen will. Also wir merken schon, wenn wir aufmerksam zuhören, das ist nicht mehr Russland, das ist nicht mehr sozusagen das tschechische Original, sondern es ist eine sehr kluge Verdichtung und Überschreibung, die auch alle die Konflikte zwischen den Figuren, die im Programm witzigerweise in so einem Diagramm dargestellt ist. Wer liebt wen? Wer ist eifersüchtig? Wer ärgert sich die ganze Zeit über welchen anderen? Und diese Figuren sozusagen nachzuvollziehen, so eng, wirklich so eng in dieser einen Darstellerpersönlichkeit, das ist eine Herausforderung, die auch fürs Publikum, für die Macher sowieso, aber auch für uns Publikum eine Arbeit ist. Mhm.
Tschechow hat ja eine sehr gnädige Sicht auf die Menschen generell. Ein großer Menschenfreund, könnte man vielleicht sagen. Ist es das, was dieser Theaterabend auch liefert, oder auch neue Erkenntnisse zu Vanya?
Diese Menschenliebe von Tschechow wird auch von Simon Stevens dezidiert beschworen. Die Menschenfreundlichkeit dieses Tschechow, die ihn zurückgeholt hat in die Theaterszene in Europa, so in den 70er, 80er Jahren. Das ist originaler Tschechow. Und witzigerweise, das muss ich unbedingt erwähnen, der Bühnenbildner Kaspar Zwimpfer, das ist ein Schweizer, der hat tatsächlich einen total realistischen Raum gebaut. Das ist ein Gutshof und der produziert Kartoffeln. Irgendwann macht jemand den Schrank auf, der hinten im Mittelpunkt steht, und es fallen drei große Kartoffelschübe aus den Regalen. Und zum Schluss versucht er, sie wieder einzuräumen. Wir müssen arbeiten, wir müssen arbeiten, wir müssen die Zukunft für uns lebbar machen. Und er packt die Kartoffeln wieder rein und sie fallen ihm natürlich selbstverständlich alle wieder raus, immer wieder. Das ist immer so hochmelancholisch, dieses Ende, auch in jedem Original und jeder normalen Inszenierung. Sie ist hier aber ja wirklich anrührend verdichtet, weil es die Leute zu sich selber sagen, in dem Fall Sonja, die Partnerin von Vanya, sagt es zu dem verzweifelten Vanya, der da sitzt und nicht weiß, wie das Leben weitergeht. Und der Schauspieler redet mit sich selber, dass es weitergehen muss. Also das ist eine der wirklich schönsten Tschechow-Varianten. Es gibt viele, die ich bisher gesehen habe. Kommt in mehrere Spielpläne in der neuen Spielzeit. Wird sich wahrscheinlich überall lohnen, sich das anzugucken.
Michael Lages war für Fazit bei der Premiere von Vanya von Simon Stevens nach Tschechows Onkel Vanya. Das Ein-Mann-Stück ist zu sehen im neuen Haus des Berliner Ensembles, und wir haben gehört, demnächst auch an anderen Häusern. Nächste Vorstellung ist am Mittwoch, den 6. August. Vielen Dank.
Gern geschehen.
Der morgige 4. August steht für ein ganz großes Trauma im Libanon. Ein Lager mit Ammoniumnitrat explodierte im Hafen und zerstörte bekanntlich nicht nur den Hafen selbst, sondern ganze benachbarte Wohnviertel. Infolgedessen kam es dann ja auch zu Protesten gegen die Regierung, aber bis heute wurde niemand zur Rechenschaft gezogen. Ein Ereignis, das nachwirkt. Wir sprechen darüber mit André Sfeier-Semmler, die eine Galerie in Beirut hat. Aber zunächst der Bericht von Nina Amin.
Betend sitzt Hiyam El-Bikai am Grab ihres Sohnes. Jeden Tag kommt die Mutter gemeinsam mit ihrem Mann auf den Friedhof im Südosten Beiruts, zündet Weihrauch an, putzt den Staub von der weißen Grabplatte.
Gegen 4 Uhr nachmittags rief mein Sohn mich an und sagte mir, dass er demnächst nach Hause kommt. Um 6:07 ereignete sich die Explosion.
Der damals 27-jährige Ahmed war am 4. August 2020 mit seinem Taxi im Viertel Jemaisee unterwegs, rein zufällig. Er sollte dort eine Torte ausliefern. Als er sein Auto parkte, fielen herabstürzende Balkonteile auf den jungen Mann. Kurze Zeit später verstarb er. In Jemaisee im Osten Beiruts sehen die Bewohner täglich die Folgen der Explosion. Nur eine Schnellstraße trennt das beliebte Ausgehviertel vom Hafen. Die Ruine des Getreidesilos steht dort immer noch sinnbildlich für das Versagen des libanesischen Staates. Große Mengen an Ammoniumnitrat detonierten im Hafen. Untersuchungen zeigten, Korruption und schwache Regierungsstrukturen haben die falsche Lagerung möglich gemacht. Die Folgen: mehr als 220 Tote, zigtausende Verletzte. Um die 300.000 Menschen verloren ihre Häuser oder Wohnungen. Heute ist vieles wieder aufgebaut. Nicht vom Staat, der war schon vor der Explosion bankrott, sondern mit Hilfe privater Spender. Chanel Ternus steht im Ladengeschäft eines alten historischen Hauses mit neuer, strahlender Fassade. Angesprochen auf den 4. August vor 5 Jahren, zieht sie wortlos ihre bunte Bluse hoch und zeigt ihre lange Narbe am Bauch. Die äußeren Wunden der Explosion sind verheilt, aber das sei nur die Oberfläche, sagt Ternus.
Alles, was geschehen ist, war die Folge des völligen Versagens unseres Staates. Das ist das, was am meisten schmerzt, dass man immer noch kämpft, lebt, sich bemüht, arbeitet, aber niemand steht hinter dir, kein Staat, der dich stützt.
Bis heute wurde für die Explosion und die Folgen niemand zur Rechenschaft gezogen. Viele Opfer kämpfen dafür, dass die Verantwortlichen vor Gericht kommen. Unterstützt werden sie dabei von Melem Khalaf, einem libanesischen Rechtsanwalt und Parlamentarier. Eine gründliche juristische Aufarbeitung ist äußerst schwierig, berichtet Khalaf. Mal steht die libanesische Justiz im Verdacht, mögliche hochrangige Verantwortliche aus Politik und Verwaltung nur zögerlich zu verfolgen. Mal greifen politische Kräfte wie die Schiitenpartei Hisbollah in den Fall ein, behindern die Arbeit der Justiz. Die Hisbollah war vor 5 Jahren Teil der Regierung, kontrollierte offenbar den lukrativen Hafenhandel. Unklar ist, ob das explosive Ammoniumnitrat für die mächtige Miliz war. Auf dem Friedhof sitzt Ahmeds Mutter im Schatten der hohen Pinienbäume, fegt herabgefallene Nadeln vom Grab. Sie hat einen Wunsch für den 5. Jahrestag der Explosion.
Ich wünsche mir, dass das gesamte libanesische Volk an diesem Tag auf den Plätzen präsent ist, damit wir die Gerechtigkeit und Wahrheit erlangen, nach der wir verlangen.
Soweit der Bericht von Nina Amin aus Beirut. 5 Jahre nach der Hafenexplosion und am Telefon ist die Galeristin Andres Feier Semmler. Guten Abend.
Guten Abend, danke für die Einladung.
Frau Sfeier-Semmler, wir haben diese Zahlen eben im Bericht nochmal gehört. Zwar über 220 Tote, zigtausend Verletzte, 300.000 Menschen haben ihre Wohnungen oder ihr Dach über dem Kopf verloren. Wie haben Sie denn diesen Tag von damals in Erinnerung? Waren Sie dort in Beirut?
Ich hätte fliegen sollen, als die Nachricht ankam, aber nein, ich war noch in Hamburg. Ich saß hier im Garten in Hamburg bei besserem Wetter als heute. Und meine Mitarbeiterin, meine Galerieleiterin rief mich an. Sie hatte die Galerie gerade eben verlassen und war unter der Brücke vor der Galerie und sagte, ich glaube, es gibt einen Angriff auf Beirut. Es explodierte alles hinter ihr und sie wagte sich nicht zurückzudrehen.
Ein Unglück, das auch zumindest im Nachhinein symptomatisch für das Staatsversagen steht, für Korruption. Wie hat es denn die Stadtgesellschaft von Beirut verändert?
Tja, die Menschen wurden alle allein gelassen. Es hat niemanden auf Seiten des Staates damals Couleur bekannt. Keiner ist ins Hafen gefahren. Der Erste, der den Hafen besucht hat und angeschaut hat, war Macron, der französische Staatspräsident. Und der libanesische Staat ließ die Bevölkerung komplett im Stich. Tatsache ist, dass bis heute nichts geklärt ist. Apropos Korruption, Ich muss sagen, dass Gott sei Dank seit Anfang des Jahres und seit Dezember 2024 haben wir einen neuen Präsident im Libanon, ein fantastischer Mensch, das ist der ehemalige Armeechef, der Joseph Aoun. Joseph Aoun hat schon in den ganzen Jahren bewiesen, dass er absolut nicht korrupt ist, dass er ein sehr diplomatischer Mensch ist und der versucht, mit allen Fronten zu kollaborieren, damit kein Bürgerkrieg entsteht. Und zum ersten Mal, seitdem ich geboren bin, hat man Hoffnung, dass das Land praktisch leben darf und das Leben genießen darf. Mhm. Und nicht von Krise zu Krise sich durchangelt.
Ja, wobei die neue Krise oder es momentan ja auch eine Krise gibt, nämlich die militärischen Konflikte mit Israel. Wie wirkt sich das denn auf die Bevölkerung aus? Es scheint jetzt, wenn Sie das so sagen, es gibt ein Vertrauen in die neu gewählte Regierung. Das scheint jetzt nicht unbedingt der extremistischen Hisbollah dann in die Hände zu spielen.
Nun hoffen wir alle, dass die Hisbollah möglichst bald die Waffen abgibt. Der Druck ist sehr hoch. Die Hisbollah ist letztendlich ein Verlängerungsarm der Iraner und es ist ein Staat im Staate und die nehmen das Land in Geiselhaft. Aber wie ich heute mehrfach gehört habe bei Anrufen, hoffen wir alle, dass die Waffen abgegeben werden. Dienstag ist der Tag der Tage, da tagt das Ministerium und die werden hoffentlich es erreichen, dass die Hisbollah sich besonnt und die Waffen abgibt.
Frau Zweier-Semmler, jetzt haben wir ganz viel über Politik gesprochen. Eigentlich wollen wir ja über Kunst, Kultur und das Stadtleben sprechen. Man hört ja auch immer wieder, wie traumatisiert die Menschen in Beirut durch diese Hafenexplosion immer noch sind. Kein Wunder, wenn so viele betroffen sind. Das ist ja wie eine Massentraumatisierung. Spüren Sie das denn auch in der Kunst? Spüren Sie das in der Kunst, die produziert wird oder auch im Kulturbetrieb?
Unsere Künstler sind alle sehr politisiert. Sie haben Politik und Menschenrechte im Kopf und im Auge und thematisieren aber nicht Politik, sondern arbeiten, entwickeln Kunstwerke, die universell eine Bedeutung, eine kulturelle Bedeutung transportieren. Und die Menschen, die Künstler, die im Libanon leben oder aus dem Libanon stammen und jetzt im Ausland leben, können nicht ungeachtet der Tatsachen, die jetzt stattgefunden haben, Kunst machen. Die Kunst ist deswegen relevant, weil sie über Trauma reflektiert, aber im weitesten Sinne nicht über Tagespolitik.
Sie selbst sind ja unglaublich viel unterwegs, pendeln im Prinzip zwischen Ihrer Galerie und Ihrem Wohnort Hamburg und der Galerie in Beirut. Haben Sie schon mal nachgedacht, Beirut einfach zu schließen und zu gehen?
Naja, die Galerie in Beirut ist meine DNA. Ohne die Galerie in Beirut wäre ich kopflos. Jetzt plane ich am Freitag zu fliegen. Ich möchte dort eine große Feier begehen und 40 Jahre Zweisämmler und 20 Jahre in Beirut feiern. Aber natürlich ist das immer wie ein Feiern auf dem Vulkan. Und bei jeder Feier, die ich geplant habe, als ich die Galerie 2005 eröffnet habe, als ich die 10 Jahre der Galerie gefeiert habe, 2015 und jetzt wieder, hat man Angst, dass irgendetwas passiert. Weil wenn die Hisbollah die Waffen nicht abgibt, ist die Gefahr sehr groß, dass Israel angreift. Und dann haben wir wieder Krieg. Natürlich lebt man immer mit dieser Angst. Und so bin ich geboren und so bin ich aufgewachsen und ich fürchte, so werde ich sterben.
Es gibt aber in dieser Woche ja vielleicht auch noch einen anderen Grund zu feiern. Sie bekommen nämlich in diesem Jahr den Art Cologne Preis für Kunstvermittlung. Da darf man Sie ja auch schon mal beglückwünschen. Sehen Sie das als Motivation weiterzumachen oder eher so einen müden Wink aus dem behüteten Westen?
Ich lebe in Deutschland länger, als ich je im Libanon gelebt habe. Ich bin nach Deutschland gekommen, es war 1975. Und ich bin sehr dankbar, dass diese Anerkennung kommt. Das freut mich sehr und ich bin darüber sehr dankbar. Und meine Rolle und meine Vermittlung habe ich immer als Brückenbau gesehen, als Vermittlung zwischen das verwundete Nahe Osten und der Westen. Das Tragen der Talente meiner Künstler aus dem Libanon auf die Weltbühne. Und das ist die Legitimation der Arbeit, die ich mache. Und deswegen freue ich mich sehr, dass das gesehen und anerkannt wird.
Die Galeristin Andres Feyer-Semmler zum 5. Jahrestag der Hafenexplosion in Beirut und zum Leben mit Traumata und Angst. Alles Gute Ihnen, Frau Feyer-Semmler.
Vielen Dank, Frau Schwarz.
Make America Great Again, das bedeutet für US-Präsident Donald Trump auch, den Kunst- und Kulturbetrieb nach seinem Dünken aufzumischen bzw. vielleicht ja auch eher stillzustellen. Der Staat pumpt weniger Gelder in die Kultur, als das hierzulande üblich ist. Doch wo er es tut und wo er Entscheidungsgewalt hat, da nimmt er die auch wahr. Kampf der Woken-Ideologie, Kampf der Diversität, Kampf gegen zu viel kritische Hinterfragung. Für die Kuration des US-Pavillons auf der Biennale in Venedig nächstes Jahr gibt es da sogar bestimmte Auswahlkriterien. Und viele fragen sich, wer wird diesen Job übernehmen und wie wird der Pavillon dann wohl aussehen? Kerstin Zilm in Los Angeles, was waren das denn für Kriterien, die einen vielleicht ja auch etwas stutzen lassen?
Ja, also die neuen Kriterien in der Ausschreibung, die jetzt von der Trump-Regierung da hineingeschrieben wurden, sagen zum Beispiel, dass keine Programme, die in dem, was sie auch bisher gemacht haben, Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion fördern, dass die schon gar keine Chance haben. Und sie dürfen nicht gegen geltende Antidiskriminierungsgesetze verstoßen, was sich wiederum auf Antisemitismus bezieht, aber auch auf bevorzugte von Projekten, von Künstlerinnen und Künstlern aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer Religion etc. Stattdessen heißt es, muss das internationale Verständnis für amerikanische Werte gefördert werden, indem dem ausländischen Publikum innovative und überzeugende Kunstwerke präsentiert werden, die diese widerspiegeln und fördern. Und etwas weiter unten heißt es dann ein Satz, der quasi ganz oft von der Trump-Regierung in verschiedenen Versionen benutzt wird, wenn es um Kunstinstitutionen geht. Die Trump-Regierung ist entschlossen, die Größe Amerikas wiederherzustellen und die stolze Geschichte unserer Nation zu feiern. Das okay. war also alles neu und da fragt man sich, wer sich dann eben noch bewirbt.
Ja, was wissen wir denn über die BewerberInnen?
Also bisher wissen wir wenig. Zwei Bewerbungen stehen heraus, weil die sich öffentlich gemacht haben und beide sind von Provokateuren. Das ist zum einen Curtis Yarwin, ein Blogger, Provokateur, antidemokratisch. Der hat ein Video online gestellt. Das ist so eine Art Fiebertraum, startet an der Rialto-Brücke in Venedig mit einem vergüldeten Donald Trump, der eine güldene junge Frau im Arm hält und endet quasi in der Apokalypse, in der ein Seemonster über Venedig mit einer Riesenwelle hineinbricht und in einem Text dazu heißt es, das ist die Revolution der Kunstwelt, für die Donald Trump die Macht hat und er kann eben zeigen, dass die Kunstwelt, wie sie ist, überhaupt nichts wert ist. Dann gibt's eine andere Bewerbung, André Serrano, der ist berühmt-berüchtigt geworden in den 80er Jahren mit seiner Installation Piss Christ. Das war ein kleines Plastikkruzifix in einem Glastank gefüllt mit dem Urin des Künstlers und davon dann ein Foto, das hieß Immersion. Und André Serrano hat ganz viel Memorabilia von Donald Trump gesammelt, Krawatten, Hüte, unterschriebene Fotos, Titelseiten von Magazinen, alles möglich, hat das schon mal in einer Pop-up-Ausstellung in New York City gezeigt. Und das will er ausweiten als Installation und sagt eben, niemand kann die USA auch bei der Biennale besser repräsentieren als der Präsident selbst. Auch das könnte man als Ironie auffassen, ist es aber, glaube ich, nicht und spielt eben auch in diese Vorlieben von Donald Trump hinein.
Der US-Präsident mischt sich ja gerne in Kultur und Kunst ein in seiner zweiten Amtszeit. War das eigentlich in der ersten Amtszeit auch schon so?
Also wie mit vielen hat er das auch in seiner Amtszeit der ersten versucht, aber nicht so durchgesetzt. Jetzt greift er eben überall, wo er kann und wo er will, direkt ein.
Eine der jüngsten Wolken war ja, dass er am Smithsonian, also dieser riesigen und auch bedeutenden Institution, gerade seine eigenen Amtsenthebungsverfahren getilgt hat.
Ja, also da gibt es eine Ausstellung, The American Presidency, A Glorious Burden, wo es eben um die US-Präsidentschaft und die Geschichte geht. Und da werden auch diese Amtsenthebungsverfahren von Andrew Johnson und gegen Bill Clinton erwähnt und auch Richard Nixon, der gerade noch so entgangen ist mit seinem Rücktritt. Und es gab eine Tafel, die an die Amtsenthebungen, an die Versuche der Amtsenthebung von Donald Trump 2019 und 2021 erinnerten. Die wurden jetzt im Juli entfernt und es hieß auf Anfrage, ja, das war eben sowieso nur zeitweilig gedacht und wir überarbeiten das und dann wird das angemessen auch in diese Ausstellung integriert. Aber es ist natürlich seltsam, dass das jetzt passiert, besonders wenn man denkt, dass J.D. Vance, der Vizepräsident, auch Mitglied des Ausschusses für Übersicht beim Smithsonian ist und überhaupt eben in der Kulturwelt sehr viel Einfluss von Donald Trump jetzt gesehen wird.
Wie reagieren denn Künstlerinnen und Künstler auf diese Vorgehen?
Ja, also da gibt's jetzt beim Smithsonian gerade einen ganz konkreten Fall. Amy Sherald sollte eine Soloshow im Smithsonian haben. Im September sollte die eröffnet werden in der Porträtgalerie. Sie ist berühmt vor allem für das Porträt von Michelle Obama, wo sie sitzt mit diesem weißen Rockkleid, ein ganz berühmtes Porträt. Und jetzt hat sie eine Soloshow, sollte sie haben. Und das Smithsonian hat darüber diskutiert, darin ihr Werk Transforming Liberty zu entfernen. Transforming Liberty, das ist das Bild einer Transfrau als Freiheitsstatue. Und Sherald hat gesagt, selbst die Diskussion darüber ist ein Zeichen der Kultur der Zensur und hat ihre Show zurückgezogen. Das Smithsonian hat gesagt, wir wollten dieses Bild nicht entfernen, sondern durch ein Video ergänzen. Sherald hat auch dazu gesagt, dann wären Anti-Trans-Stimmen, denen wäre Raum gegeben worden und das kann man in diesen Zeiten nicht machen und deshalb wird sie ihre Show dort nicht zeigen.
Wie sehr ist denn die Freiheit der Kultur in den USA schon jetzt in Gefahr? Also gerade weil ja auch staatliche Förderung dort nicht so eine große Rolle spielt, könnte man denken, dann können die ja auch alle so weitermachen wie bisher.
Ja, das mag vielleicht für manche gelten. In den großen Städten wie Los Angeles oder New York, wo es reiche Gönner gibt und mit ein paar Galaabenden und Spendenaufrufen kann da einiges wieder gut gemacht werden. Aber es ist eben diese ganze Atmosphäre der Einschüchterung, dass Institutionen mit Klagen überzogen werden und gerade in kleineren Institutionen, also wo ich, wenn ich mich umhöre, das ist erstaunlich, wie viel die selbst mit kleinen Fördermitteln erreichen können und diese Fördermittel von der Bundesregierung, die sind sozusagen auch immer ein Gütesiegel, wodurch sie dann andere Fördermittel bekommen. Also wenn sie sagen, wir haben vom National Endowment for the Humanity oder for the Arts haben wir ein Fördermittel bekommen, dann hilft ihnen das auch bei anderen, die sagen, ah, das ist also eigentlich was Gutes und dann fördern wir auch.
Kerstin Zilm aus Los Angeles, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Kultur und Klima. Über das Umdenken in Architektur, Theater, Kunst und Gesellschaft.
Fast 40% der CO2-Emissionen entstehen in der Baubranche. Man kann gar nicht müde werden, das immer wieder zu erwähnen, denn hierin steckt ja auch ein großes Potenzial, diese Zahl nämlich nach unten zu korrigieren. Wie, darüber denken Architekten und Ingenieurinnen schon seit vielen Jahren nach. Die Bauwirtschaft allerdings, die zieht da nicht so richtig mehrheitlich mit. Friedrich von Borries ist Architekt und Professor für Designtheorie an der Hochschule für Bildende Künste Hamburg und beschäftigt sich in vielerlei Hinsicht mit dem Thema Nachhaltigkeit im Bereich des Bauens. Zum Beispiel bei der Architekturbiennale 2008 als Generalkommissar des deutschen Beitrags. Zuletzt ist sein Buch Architektur im Anthropozän bei Suhrkamp erschienen. Guten Abend, Friedrich von Borries.
Hallo.
Als Sie 2008 den deutschen Pavillon kuratiert haben mit Ihrem Team, da ging es um, Zitat, Projekte für eine bessere Zukunft. Jetzt haben wir ja gerade auch wieder eine Architekturbiennale, die sich mit Fragen zur Zukunft beschäftigt. Was hat sich denn in den 17 Jahren seit Ihrer Biennale, Friedrich von Borries, verändert in der Haltung zur Ökologie und Nachhaltigkeit?
Ich würde zwei unterschiedliche Aspekte hervorheben. Das eine, das hat man jetzt in Venedig ganz gut gesehen, der Glaube in Technologie ist in manchen Ländern unheimlich groß. Und das zweite, was sich schon massiv geändert hat, ist, dass ja inzwischen eigentlich jeder behauptet, nachhaltig zu sein. Und einem langsam klar wird, dass vielleicht Nachhaltigkeit gar nicht der richtige Begriff ist, sondern es vielleicht darum geht, dass man weniger baut als bislang. Und das war vor rund 20 Jahren noch ganz anders. Da war man mit so einem Begriff wie Nachhaltigkeit fast sowas wie Avantgarde.
Weniger bauen, da würden jetzt die Gegner dieser Forderung sofort sagen, ja, aber wir brauchen es doch, das neue Bauen. Erstens wollen wir die Wirtschaft ankurbeln und zweitens brauchen wir ja auch massiv Wohnungsbau.
Genau, das sind die beiden klassischen Argumente. Thema Wirtschaft ankurbeln ist natürlich ein ganz traditionelles Wirtschaftskonzept. Und dass wir vielleicht ein ganz anderes Wirtschaftsprinzip brauchen, wo es nicht um Wachstum, sondern um was anderes geht. Postwachstumsgesellschaft wäre dafür ja ein Begriff, ist, glaube ich, eine grundsätzliche Frage, die man diskutieren müsste. Und der zweite Aspekt, wir brauchen ja unbedingt Wohnungen, könnte man auch kritisch hinterfragen. Wir sind im Moment bei 47,7 Quadratmeter Wohnraum pro Person im Durchschnitt und auch ungefähr in der gleichen Höhe bei der Neuvermietung. Und das war natürlich auch mal weniger. Ja, und der soziale Wohnungsbaustandard ist auch viel geringer. Das heißt, wir müssten vielleicht auch fragen, wie viel Wohnraum brauchen wir tatsächlich? Und wenn wir alle auf ein bisschen Wohnraum verzichten würden, rein rechnerisch, hätten wir für sehr viel mehr Menschen Platz in diesem Land, ohne neu bauen zu müssen.
Jetzt sind mir diese und vielen anderen Menschen diese Argumente, die Sie nennen, relativ geläufig, auch schon seit vielen Jahren. Das Spannende ist ja, dass sie immer wieder genannt werden, aber dass sie irgendwie nicht so richtig Widerhall finden. Also wo ist da denn der größte Widerstand?
Ich glaube, der größte Widerstand ist unsere Gewohnheit oder die fehlende Gewohnheit und tatsächlich auch im Sinne des Wohnens, ja, das ja in der Gewohnheit ja drinsteckt, dass wir alle zu wenig vertraut sind mit positiven Beispielen, wie ein anderes Wohnen mit weniger Platz, mit mehr Gemeinschaft, mit mehr geteilten Flächen aussehen kann, sich anfühlen kann, sozusagen in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens oder in sehr vielen, ob das jetzt das Fernsehen ist oder die Yellow Press oder auch viele Architekturzeitschriften oder so Wohn- und Designzeitschriften, ist halt nun mal das Motto mehr Platz gleich besseres Leben, mehr Eigenheim gleich mehr Glück. Und ich glaube, da müssen wir unsere Gewohnheiten ändern und andere Vorbilder vorgelebt bekommen oder anderen ein anderes Leben als Vorbild vorleben, damit das gewöhnlicher, normaler und nachvollziehbarer wird. Ich glaube, das ist wirklich das Problem heute und da bräuchte vielleicht auch staatlicherseits eine Wohnungsbauförderung, die da entsprechende Akzente setzt und nicht das, was im Moment passiert.
Welche Verantwortung kommt denn den Architektinnen und Architekten zu? Oder welche Spielräume haben die?
Ja, das ist natürlich immer eine ganz schwierige Frage. Der gesellschaftspolitische Hebel ist bei den InvestorInnen natürlich höher und bei den Wohnungsbaugesellschaften. Mit der Frage, was sie sozusagen bauen, ne, am Ende diktiert, wer die Bauherrin, was gebaut wird und nicht der Architekt. Auf der anderen Seite, das versuchen die Architekten ja auch, gesellschaftliche Diskurse anzutreiben und andere Positionen deutlich zu machen. Aber ich glaube, am Ende, solange was Bestimmtes nicht genügend nachgefragt wird, dann können die Architektinnen noch so oft sagen, das wäre doch besser. Es muss schon auch gebaut werden. Insofern ist da vielleicht tatsächlich der Staat und die Wohnungsbauförderung der größere Hebel.
So, jetzt reden wir hier von den Architektinnen, wir reden von der Politik, wir reden von der Baubranche. Wo sind denn jetzt eigentlich die Menschen, die wohnen, also wir alle? Sie haben in einem Kapitel in Ihrem neuen Buch eine Überschrift, die lautet: Eine Gesellschaft, die ihr zentrales Imaginäres verloren hat, braucht Orte, an denen sie ein Anderswerden erproben kann. Also irgendwie schwingt da ja mit, wir müssen, Sie haben es auch schon gesagt, wir müssen vielleicht auch unsere Haltung ändern, wir müssen umdenken. Ja, was schlagen Sie da vor? Wo sind diese Orte? Wie kann das sich vollziehen?
Ja, wahrscheinlich bräuchten wir so ein Schulfach, das Zusammenleben heißt, wo wir sowohl lernen, wie man räumlich anders miteinander umgehen kann, als auch wie man sozial anders miteinander umgehen kann, wie man sich angenehme und unangenehme Arbeit besser aufteilt, wie man sich schöne und nicht so schöne Dinge fairer verteilt. Ich glaube, das müssen wir tatsächlich lernen.
Sie gehen ja eigentlich auch, was Nachhaltigkeit oder diesen Begriff betrifft, noch einen Schritt weiter, nämlich nicht nur von Mensch zu Mensch zu denken, sondern eben alle Lebewesen der Erde mit in den Fokus zu nehmen. Das ist ja auch in diesem Begriff des Anthropozäns oder in diesem Denken irgendwie mit eingepreist. Wie können wir uns das vorstellen? Gibt es da eigentlich auch schon beispielhafte Projekte?
Ja, ich würde sagen, es gibt inzwischen für alles beispielhafte Projekte. Und wie das Wort des Beispielhaften halt so schön zeigt, sind das irgendwelche Sondersituationen. Natürlich gibt es Menschen und auch Architekturen, wo schon versucht wird, an andere Lebewesen, an Tiere und Pflanzen mitzudenken, sozusagen ein symbiotisches Verhältnis und nicht dieses abgrenzende Verhältnis zu leben. Heute ist ja Architektur im Großen und Gros immer noch sozusagen das Gegenbild zur Natur. Und es gibt inzwischen Architekten, die sagen, wir wollen lebendige Gebäude schaffen, die wachsende Strukturen haben, wo also Pflanzen und Bäume Teil des Tragwerkes sind. Das sind schon so erste Ideen, an denen man sieht, okay, hier wächst was, hier entsteht ein anderes Verständnis, aber es ist noch nicht in der Breite. Und das müssen wir halt, glaube ich, auch alle erstmal spüren, wie sinnvoll das ist, weil wir es ja gewohnt sind, die Natur als etwas Feindliches, als ein Gegenüber zu sehen, das wir höchstens mal kuratiert im Urlaub erleben. Aber so wie das vor 300 Jahren war, als man völlig selbstverständlich mit Tieren zusammenlebte, weil die einen halt geheizt haben, ne? Das war einfach super, weil lebende Körper geben ja Wärme ab und dann war es nicht so kalt im Winter. Das sind wir ja heute überhaupt nicht mehr gewöhnt und erleben das auch deshalb nicht als was sinnlich Bereicherndes. Und ich glaube, da müssen wir einfach mehr Erfahrungen sammeln, individuell, bevor man dann sagen kann, ja, das ist auch gut, das ist auch schön. Also die Gewohnheiten tatsächlich ändern können durch Erfahrung.
Der Architekt und Designtheoretiker Friedrich von Borries über Architektur und die große Klimafrage in unserer Sommerserie. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, sehr gerne.
Und morgen geht's hier bei Fazit in der Serie dann um das große Thema Tourismus und Klima. Mit der sorbischen Region und Kultur verbinden wir noch immer viel Brauchtum, Ostereier, Trachten. Dabei gibt es in der Lausitz eine aktive sorbische Jugend- und Subkultur, die für sich neu definiert, was sorbisch sein bedeutet heute. Ein wichtiger Treffpunkt dieser Szene ist das Meta Solis Festival in Miltitz im Landkreis Bautzen. Mathieu Braun war dieses Wochenende für Fazit dabei.
An ihr schwarzes Kleid hat Angel van Hell die Schleifen der Trachten aus ihrer Heimat genäht. Um den Hals trägt sie eine Schleife ihrer sorbischen Urgroßmutter. Gleich ist ihr Auftritt.
Ich war ganz lange im sorbischen Folklore-Ensemble und ich wollte als queerer Junge auf dem Dorf immer die Frauentrachten lieber tragen.
Angel van Hell ist Drag Queen, die erste sorbische Drag Queen.
Man hat halt nie die Chance, die queere Identität und die sorbische Identität zu verbinden. Da gibt's keine Berührungspunkte. Und es ist halt einfach cool, dass wir alle so ein bisschen in so einer Vorreiterposition sind und sagen, hier, queeres Leben ist auch auf dem Dorf und auch in der sorbischen Szene ist ein Ding.
Mit ihren Auftritten will sie die sorbische Kultur modernisieren. Das ist auch nötig, denn in ein traditionelles Folklore-Ensemble einzutreten, schreckt junge Leute eher ab. Das Meta-Solis-Festival in Miltitz geht ebenfalls einen neuen Weg. Rahel Selnak und Annelie Cemjerec gehören zu einem etwa 20-köpfigen Team, das das Festival organisiert.
Ich glaube, die Hauptfrage ist ganz häufig, was kann das Sorbische eigentlich alles sein? Also wie kann man das neu denken und neu repräsentieren?
Und wie können wir all diese Wurzeln quasi in die Gegenwart bringen, indem wir konservative, katholische Traditionen beispielsweise in die Gegenwart rücken, mit neuen, eher moderneren Zügen versetzen und entsprechend auch ins Alltagsbild bringen?
Sorbische Tradition modernisieren heißt hier, statt Ostereiern werden Nägel bemalt. Statt Osterreiten gibt es den finnischen Trendsport Hobbyhorsing. Kleine Kinder rennen mit Steckenpferden über das Festivalgelände. Es gibt außerdem Vorträge über rechte Strukturen in der Lausitz und einen Workshop zu kritischer Männlichkeit. Ein klassisches selbstorganisiertes Festival. Die etwa 300 BesucherInnen kommen überwiegend aus der Umgebung. Familien, die für den Nachmittag angereist sind, junge Menschen für die Nacht. Einige bleiben das ganze Wochenende. Um das Gelände herum stehen ihre Zelte. Darunter viele Sorbinnen, aber auch Studierende aus Cottbus, Leipzig oder Dresden. Die Stimmung ist sehr familiär, man kennt sich. Die Party geht bis in den Morgen. Von Pop über Techno und Rap ist alles dabei. J-Cube ist Rapper, Produzent und DJ aus der Lausitz.
Das war für mich auch so eine Initialzündung und das ging dann halt auch zusammen mit dem Metasonis, von dem ich dann gehört habe, wo ich mir gedacht habe, wow, cool, was für ein cooles Movement hier passiert. Und das hat mich voll zurückgebracht halt eigentlich auch. Hat mich dann wiederum voll inspiriert, wieder mehr sorbische Musik zu machen oder sorbische Einflüsse in meine Musik einzubinden.
Die bekannteste sorbische Saga, Krabat, hat natürlich auch ihren Platz auf dem Festival. Ein Chor singt die durch Ottfried Preußler bekannt gewordene Geschichte. Im Mittelpunkt steht aber nicht Krabat, sondern seine Freundin Maruscha, die ihn aus der schwarzen Mühle befreite. Feminismus auf Sorbisch.
Mathieu Braun über das Meta-Solis-Festival in Miltitz in der Lausitz. Und wir kommen zur Kulturpresseschau. Arno Orzesek hat die Zeitungen der neu beginnenden Woche gelesen.
Eine neue Studie zeigt, dass Menschen vor allem dort AfD wählen, wo die Infrastruktur bröckelt. Und das ist, jawohl, eine gute Nachricht. Heißt es in der Süddeutschen Zeitung, also nicht etwa in einer schadenfrohen Rechtsaußenpostille, die hofft, dass kaputte Strukturen Alice Weidel ins Kanzleramt hieven. Gerd Matzig stellt die von der Friedrich-Ebert-Stiftung veröffentlichte Studie »Antidemokratische Wahlerfolge im ungleichen Deutschland« vor. Darin zeigt sich laut Matzig, wie eng baulich-soziale Infrastruktur und politische Gesinnung oder kurz das Gebaute und das Gedachte verwoben sind. Wenn das Land als marode wahrgenommen wird in seiner sozialen und technischen Infrastruktur, dann erodiert auch die Bindekraft des Politischen. Infrastrukturen sind elementar. Schimmelige Schultoiletten, der Niedergang der Innenstädte, fehlende Wohnungen, zunehmende Beschränkungen der Mobilität, das sind die Katalysatoren gesellschaftlicher Zersetzung. Parteien wie die AfD erzielen ihre Zugewinne vor allem in strukturschwachen ländlichen Regionen. Der SZ-Autor betont jedoch, das ist allerdings eine richtig gute Nachricht. Sie bedeutet nämlich, dass man die Dinge, die im Politischen längst verrutscht sind, nicht als lähmend hinnehmen muss. Man kann sie reparieren und wieder ins Lot bringen. Nicht nur in den Parteien und Parlamenten, sondern vor allem auf den Baustellen der Nation, in der Nachbarschaft. Nicht allein dort, wo es wieder mal ums große Ganze geht. Die Frage, ob es einen Bäcker gibt, ist unter Umständen wichtiger als die Frage, ob Merkel, die Ampel oder die Globalisten dafür verantwortlich sind, dass es keinen gibt. Bessere Infrastruktur gleich weniger AfD, schließt Gerd Matzig aus einer Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung. Und jetzt zu einem harten intellektuellen Brocken. Unter dem Titel »Das Grundgesetz ist nicht von Gott gesetzt« fragt Friedrich Wilhelm Graf in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, ob sich die Ablehnung von Frauke Brosius-Gersdorf als Verfassungsrichterin durch Rückgriff auf das Naturrecht, also auf die Begründung von Normen durch die unverrückbare Natur des Menschen, rechtfertigen lässt. Eben das hatten einige Bundestagsabgeordnete und namentlich Elisabeth Winkelmeier-Becker von der CDU getan. Graf schreibt derart dicht und voraussetzungsreich, dass wir von seinem Artikel reflexhaft die Finger lassen wollten. Die Kulturpresseschau ist kein Doktorandenseminar. Doch nach einer tiefgründigen Argumentation, die eingangs auf das Gipfelgespräch zwischen Kardinal Josef Ratzinger und Jürgen Habermas im Jahr 2004 zurückgreift, liefert Graf am Ende, dankenswerterweise, selbst ein Fazit. Naturrechtsbeschwörerinnen könnten von Rechtspositivisten lernen, wie man demokratiefähig bleiben kann. Demokraten müssen individuelle Freiheit und damit Pluralismus akzeptieren oder leidend ertragen können. Die Schwäche alles christlichen Naturrechtsdenkens ist es, eine Eindeutigkeit der Sittlichen zu suggerieren, die es in der Mannigfaltigkeit widersprüchlichen Lebens nicht gibt. Und die Rede vom christlichen Menschenbild ist nur eine Fiktionsformel. Der fromme Christ blickt in den Spiegel und sieht sich selbst als Abbild. Wieso aus der Erzeugung eines Menschenbildes ein normatives Wissen über das Gute erwachsen können soll, bleibt rätselhaft. Leise spöttelnd der FAZ-Autor Graf. Und wo bleibt heute die Kultur und ein bisschen leichte Unterhaltung, fragen Sie? Tja, die fällt heute aus. Wir möchten nämlich noch Friedrich Küppersbusch zitieren, den die Tageszeitung fragt, Die grüne Jugendchefin Jette Nitzert tritt zurück. Ein Markenkernbegriff der Wahlkampfgrün heißt Toleranz. Ist die Toleranz der Grünen an ihre Grenzen gekommen? Dazu Küppersbusch, auffallend streng. Nitzert postete intolerant gegenüber PolizistInnen, Männern, Privatiers, Familie Lindner und der oft noch wohlmeinenden Einladung von ParteifreundInnen, einfach mal die Finger von der Tastatur zu lassen. Sie jedenfalls repräsentiert nicht Toleranz. Von daher wäre sie eine Fehlbesetzung. Linkspopulismus als Antwort auf den grassierenden Populismus von rechts ist ein relevantes Forschungsfeld. Die grüne Jugend weiß jetzt schon mal, wie es nicht geht. Ach ja, die Taz verkauft mal wieder so dies und das, etwa Straßenmalkreide für 5,90 Euro und einen Vierfarbstift für 1,70 Euro. Der dazugehörige Werbespruch der Taz formuliert eine Aufforderung an das Wetter, der wir uns umständehalber anschließen. Sie lautet: Ciao, Grau.
Das war die Kulturpresseschau von Arno Orzesek und das war Fazit die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz und sage Danke fürs Zuhören.